Das Buch Zephania. Martin Luther, er schreibt über diesen Propheten Zephania: Wiewohl er ein kleiner Prophet ist, so redet er doch mehr von Christus, denn viele andere große Propheten. Eine kühne Aussage. Und wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen, so kann das unser Ziel sein. Was finden wir denn hier von Christus? Und vielleicht habt ihr auch schon in der letzten Woche mit nachgeforscht und gedacht, was beschreibt dieses Buch Zephania über Christus? Nun, wir wollen uns einmal beschäftigen, was sagt denn dieses Buch? Was steht in diesem Buch? Was ist das Thema dieses Buches? Zunächst einmal der Autor. Wir wissen nicht viel über Zephania. Der Name Zephania bedeutet übrigens, der Herr hat verborgen oder der Herr hat versteckt. Hier ist dieser Ausdruck von einer Geborgenheit, von einer schützenden Sammlung Gottes. Und eine Sache ist tatsächlich sehr bemerkenswert, obwohl wir nicht viel vom Hintergrund von Zephania wissen und wir auch nicht, es gibt zwar den Namen, der kommt manchmal noch vor, aber nicht exakt dieser Prophet, dass man weiß nicht so wirklich Großes aus seiner Biografie, aber es ist der einzige Prophet, der solch eine lange Abstammungsliste am Anfang seines Buches steht. Normalerweise beschreiben sich die Propheten immer nur mit wer der Vater ist, also wessen Sohn sie sind. Und hier geht es aber gleich mehrere Generationen. Und das hat einen Grund. Hier heißt es nämlich, das Wort des Herrn, das geschah zu Zephania, dem Sohn des Kuschi, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amaias, des Sohnes Hiskias. Und das ist auch schon der Grund. Hiskia ist uns nämlich bekannt. Wer war Hiskia? Alexander? Ein König von Juda. Zephania war also der Urenkel von König Hiskia. Und das bedeutet, er gehörte zumindest zur größeren Königsfamilie. Und er kannte wahrscheinlich das Leben am Königshof, hatte so einiges vielleicht miterfahren, als er aufwuchs. In welcher Zeit lebte er? Auch das wird hier genannt, gleich im ersten Vers, in den Tagen Josias, des Königs, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Josia, auch den kennen wir. Wer war Josia? Philemon? Auch ein König. Was wissen wir besonders über Josia? Ja, eine große Reformation gab es zur Zeit von Josia. Nun, in dieser Zeit wirkt also der Prophet Zephania. Und das bedeutet, er wuchs auf in der Zeit von den bösen Königen Manasse, dem Sohn von Hiskia, und Amon, der war nur kurz König, aber zwei böse Könige, die den Götzendienst sehr, sehr weit ausgeführt haben und weit abgekommen sind von Gott. Und dann in der Zeit Josias gab es erst eine Rückkehr, eine Abkehr von dem Götzendienst und eine Reformation, eine neue Hinwendung. Und offensichtlich war Zephania hier irgendwie mit dran beteiligt. Also zur Zeit Josias, die Regierungszeit von Josia war 640 bis 609 vor Christus, also Anfang des 7. Jahrhunderts vor Christus. Und er ist nun, Zephania, der erste Prophet nach Jesaja und Micha, die gerade so zur Zeit von Hiskia geweissagt haben. Und er trat wahrscheinlich so kurz und teilweise gleichzeitig mit den Propheten Jeremia und Habakuk auf. Soweit zur zeitlichen Einordnung. Wir wissen nicht ganz genau, die Reform von Josia, also da, wo er sich tatsächlich im Kampf gegen diesen Götzendienst gewendet hat, wo das Buch gefunden wurde, wo er seine Kleider zerriss, wo wirklich ein Umbruch ging. Das war wahrscheinlich so 623 bis 621. Wir wissen nicht ganz genau, ob Zephania schon vorher die Missstände angeprangert hat oder ob er es so ein bisschen einherging mit dieser Reformation oder ob er beklagte, dass die Reformation nicht weit genug ging. Zumindest war das Ende, dass auch schon zur Zeit Josias Gott bekannt gemacht hat, dass er Juda zerstören wird. dass ein feindliches Volk kommen wird, die Babylonier, und Gott Israel und auch das Südreich Juda durch die Babylonier richten wird an einem Tag des Gerichts. Und das Buch Zephania hat dieses zum Hauptthema, das Gericht Gottes. Der Tag des Herrn kommt in einigen der kleinen Propheten vor. Wir haben schon bei Joel gesehen, bei Joel ist es am deutlichsten, dieser Tag des Herrn hat ganz häufig in den kleinen Propheten eine doppelte Bedeutung. Einmal ein unmittelbares Geschehen, ein unmittelbares Gericht hier durch die Babylonier, aber dann auch dieses unmittelbare Gericht an dem Volk Israel. Es soll auch ein Hinweis sein, ein Vorbild, ein Schatten auf das endgültige Gericht, was Gott bringen wird. Bei Joel sehen wir das besonders deutlich, wie hier ein Zusammenspiel ist. Und hier bei Zephania ist dieser Tag des Herrn nicht so detailliert ausgeschildert, sondern wir sehen aber, er beschreibt auch, dass die Babylonier kommen werden, und wir sehen auch, es ist ein Hinweis auf diesen letzten Tag des Gerichtes, an dem Gott alle Völker richten wird. Interessant ist bei Zephania, er nennt die Babylonier nicht. Er nennt dieses Gericht Gottes, und wir kriegen den Eindruck, das steht hier unmittelbar bevor. Und er nennt aber die Babylonier nicht, was interessant ist, und wahrscheinlich will er darauf hinweisen, dass das Volk wirklich verstehen soll, dieses Gericht ist nicht nur ein blöder Zufall, dass plötzlich solch eine starke Macht aufgekommen ist und sie vernichtet werden, sondern dass sie wirklich verstehen, das ist die Strafe Gottes. Es ist ein Gericht Gottes. Es geht nicht um die Stärke Babylons, es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Nun, worum geht es hier in dem Buch? Wie ist dieser Ablauf? Wir können es in drei Hauptabschnitte unterteilen. Der erste Abschnitt geht von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 3, und ich habe es genannt, die Warnung des kommenden Gerichts. Dann der zweite Abschnitt ist von Kapitel 2, Vers 4 bis 3, Vers 7, die Empfänger des kommenden Gerichts. Und der letzte Abschnitt, Kapitel 3, Vers 8 bis 20, das Ende des Kapitels, das Ergebnis des kommenden Gerichts. Also es geht um das kommende Gericht. Im ganzen Buch geht es um das kommende Gericht. Und in diesem ersten Abschnitt, die Warnung des kommenden Gerichts, wird erstmal ein großes Szenario aufgebaut, wo Gott in aller Klarheit ankündigt, dieses Gericht, welches kommt. In den ersten 6 Versen geht es darum, dass Gott wegraffen wird. Hier heißt es in Vers 2, wegraffen, ja, wegraffen werde ich alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Und hier spricht er einmal gegen alle Völker. Es ist wie eine Umkehrung der Schöpfung. Alles wird wieder wüst und öde. Also das Gericht wie eine Art Umkehrung, wie eine Umdrehung, eine Zurückspulung der Schöpfung, wie wir es schon häufiger in diesen Gerichtsworten gesehen haben. Und das zeigt hier ein Gericht über alle Völker. Nicht nur über Juda, sondern alle Völker sollen gerichtet werden. Und dann wird hier aber auch noch speziell eingegangen auf Juda, und gerade dieser Götzendienst hier ist von dem Baalskult die Rede, von den falschen Götzenpriestern und dem Volk, das den ganzen Heer des Himmels das ganze Heer des Himmels anbetet, also die ganzen Sterne und so etwas wie Götter anbetet. Gott wird wegraffen, und er kündigt diesen Tag des Herrn an. Gerade in diesem Abschnitt kommt diese Bezeichnung Tag des Herrn ganz häufig vor. In Vers 7 und 8 wird es als ein Schlachtopfer bezeichnet. Also Gott sagt im Grunde, dieses Gericht, was kommen wird, was ich über euch bringen werde, es ist wie ein heiliges Schlachtopfer, wo Gott mit dem Tode bestraft für die Sünden. Und dann zählt er auch die Sünden auf in den Versen 8 bis 13. Hier werden die Oberste und die Königssöhne genannt, die sich in fremdländischen Gewändern kleiden. Also es soll hier darauf hinweisen, dass sie falsche politische Bündnisse eingehen, dass sie vielleicht auch Korruption entgegennehmen oder dass sie sich sehr anpassen an fremde Völker, dass sie sich so kleiden, dass sie gerne so ein Leben führen wollen wie irgendwelche heidnischen Völker. Aber an den Herrn denken sie nicht. Und Zephania zählt auf, Aberglaube, diejenigen, die über die Schwelle springen, wir kennen das von den Baalspriestern, die Gewalttat üben, betrügerischen Handel, gottlose Selbstgefälligkeit, die einfach denken, ach, wir können einfach alles so machen. Hier heißt es wie häufiger, sie sitzen auf ihren Häfen, ja, also sie denken, es wird schon nichts passieren, alles wird gut gehen. Und Gott sieht das hier als eine Sünde an. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Sie denken, Gott sieht nicht und Gott tut nichts, Gott wirkt nichts. Und sie können einfach ihren Sünden nachgehen. Und deswegen wird hier mit den deutlichsten Worten dieser Tag des Herrn als ein Tag des Schreckens ausgemalt. Er verwendet hier kräftige Wörter und kräftige Beschreibungen. Es wird ein bitterer Tag sein. Ein Tag, an dem selbst Helden anfangen zu schreien. Ein Tag von Grimm und Not und Bedrängnis, von Verwüstung, von Finsternis und Dunkelheit, von Angst und Blindheit. Blut wird wie Staub verschüttet und Eingeweide zertreten wie Kot. Es ist von Vernichtung und Entsetzen die Rede. Also Zephania ist nicht bescheiden darin, diesen Tag des Herrn in den allerdrastischen Worten und Bildern als einen schrecklichen Tag des Gerichts zu schildern. Und dann ruft er in Kapitel 2, in den ersten drei Versen, auf zur Buße. Das ist eine wichtige Lektion, auch da, wo Gott durch seine Propheten das Gericht ankündigt. Da geht meistens ein Bußruf einher. Hier heißt es in Kapitel 2, Vers 1, rafft euch zusammen, rafft euch auf, du Nation, die nicht nach Gott verlangt, bevor der Ratschluss sich verwirklicht. Also bevor dieses Gericht kommt, nun rafft euch auf und tut Buße und kehrt um zu Gott. Erkennt eure Sünden. Die ganze Nation, die Gott verlassen hat, die nicht nach Gott verlangt, die denkt, wir sind uns selbst genug. Rafft euch zusammen, rafft euch auf. Und er gibt einen wunderbaren Hoffnungsschimmer. Vers 3, sucht den Herrn, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Vielleicht werdet ihr geborgen. Diejenigen, die sich demütigen, weil sie ihre Schuld erkennen. Und die verlangen nach Gerechtigkeit, die suchen nach Gerechtigkeit. Oh, da gibt es eine Hoffnung, dass sie geborgen werden können vor dem Zorn. Dieser zweite Abschnitt, die Empfänger des kommenden Gerichts. Hier gibt es, wie häufig in den Propheten, ein Gerichtswort auch an die umliegenden Nationen. Die Nationen, die um Israel herum liegen. In Kapitel 2, die Verse 4 bis 7, geht es gegen Philistäer. Das war im Westen von Israel. In Verse 8 bis 11 Moab und Ammon, das ist der Osten von Israel. Und hier wird ganz besonders betont, dass Gott sie richten wird, weil sie mit Schmähung und Hohn gegen das Volk Gottes aufgetreten sind. Die haben sich gefreut, wenn Gott sie gerichtet hat oder wenn sie irgendeine Niederlage hatten, haben sie verhöhnt. Und Gott sagt, sie werden wie Sodom und Gomorra werden, sie werden ein unfruchtbares Ödland werden. Da wird nichts mehr wachsen, da wird nichts mehr leben. In Vers 12 gibt es dann ein Gerichtswort auch gegen Kusch, das ist Äthiopien im Süden. Und in Vers 13 bis 15 gegen Assyrien, das ist im Norden. Hier wird sie beschrieben, in Vers 15, die ausgelassene Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sagte, ich und sonst gar nichts. Das ist interessant, bevor Babylon an die Macht kam, war Assyrien ja die Weltmacht, die Großmacht. Und hier kündigt Gott auch an, dass Assyrien auch durch die Babylonier gerichtet werden. Und dann, als letzten Empfänger des Gerichts, zählt Zephania auch Jerusalem. Was bemerkenswert ist, es wird hier einfach mit den fremden Völkern aufgezählt. Jerusalem, Juda ist nicht besser als all diese heidnischen Nationen. Gott sagt hier durch diesen Prophet Zephania, dass Juda nicht auf Gott hört und dass sie nicht auf Gott vertrauen und dass sie Gott auch nicht nahen. Dass sie ihn gar nicht suchen, dass sie ihm gar nicht wirklich begegnen. Vielleicht nur heuchlerisch mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie fern. In Kapitel 3, in den ersten beiden Versen wird das beschrieben und dann auch gegen die Obersten und die Richter, sie werden wie wilde Tiere beschrieben. Die Propheten und Priester, sie sind treulos gegen Gott und sie entweihen das Heiligtum. Also es gibt noch diese Ämter, die Gott eingesetzt hat, die gerade zum Glauben und zum Gottesdienst führen sollen, und sie entweihen das Heiligtum, anstatt dass sie es heiligen und das Volk heiligen. Und Gott spricht von der Widerspenstigkeit Judas. So oft hat er sie schon bestraft. So oft hat er auch durch Gericht gesprochen. Und normalerweise hätten sie umkehren sollen und merken sollen, Gott ist böse auf uns. Wir haben gegen Gott gesündigt. Wir müssen Buße tun. Aber nein, sie fangen schon noch viel früher an zu sündigen. Sie sind widerspenstig. Und deswegen reihen sie sich ein hier in die Empfänger des kommenden Zorns. Nun, wir müssen wissen, wenn die Juden von dem Tag des Herrn gehört haben, dann war es für sie häufig eigentlich so ein bisschen diese Hoffnung, ach ja, der Tag des Herrn ist, wo Gott Israel groß machen wird und alle anderen Nationen vernichten wird. Und wir werden groß sein und wir werden mit dem Herrn herrschen über alle anderen Völker. Und die kleinen Propheten, die sind so beständig darin zu sagen, ihr seid nicht besser, darum wird der Tag des Herrn ein bitterer Tag sein, ein Tag der Finsternis, ein Tag der Dunkelheit, ein Tag des Gerichts über alle, die gottlos leben. Nun, was ist das Ergebnis des kommenden Gerichts? Da geht Zephania nun im letzten Kapitel, in den Versen 8 bis 20 drauf ein, und das ist ein besonders schöner Abschnitt. Er spricht von einem erneuerten Volk. Ein Volk, das plötzlich wieder eine Einheit in der Anbetung darstellt. Hier heißt es, dann aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Also ein wunderbares Bild von einem erneuerten Volk, das in Einheit anbetet. Und hier ist tatsächlich die Rede von den Nationen, also solchen, die ursprünglich nicht zu Israel gehörten. Sie sollen mit einstimmen in dieses Lob und sie werden sogar neue reine Lippen bekommen. Nun, es erinnert an Jesaja, wo er Gott begegnet und sagt, ich vergehe, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen aus einem Volk unreiner Lippen. Er merkt, dass er selbst Heiligung braucht und hier verspricht Gott, nicht nur Israel wird einstimmen in dieses Lob, sondern Gott wird aus allen Nationen zusammenfügen und ihnen reine Lippen geben, dass sie mit einem Mund Gott preisen. Eine Anbetung in Wahrheit und Geist, wenn man so will. Und auch eine gereinigte Gesinnung. Hier in den Versen 11 und 12 spricht Gott davon, dass es keine Prahler geben wird. Also keine, die sich hochmütig auftun und stolz vor Gott treten. Nein, sondern ein demütiger Überrest. Ja, es ist Vers 12. Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Ja, am Ende von Vers 11 heißt es noch, du wirst künftig nicht mehr überheblich sein auf meinem heiligen Berg. Aber hier ist ein demütiger, geringer Überrest, den Gott sich bewahrt und der Zuflucht findet im Namen des Herrn. Eine gereinigte Gesinnung, die Gott hier vollzieht. Und dann eine wahrhaftige Gerechtigkeit und Ruhe. Vers 13, der Rest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden und in ihrem Mund wird keine trügerische Zunge gefunden werden, sondern sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Das ist ein wunderbares Bild von einer Schafherde, die weiden kann. Und das sind keine Wölfe mehr. Das sind keine finsteren Täler mehr. Da ist kein Mangel mehr. niemand wird sie aufschrecken. Und dann lesen wir von der vollendeten Freude. Vielleicht die bekanntesten Verse aus Zephania. Wenn jemand Verse aus Zephania auswendig kennt, dann wahrscheinlich diese hier. Vers 14, juble, Tochter Zion, jauchze, Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag in Jerusalem wird gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Also wir sehen hier sowohl die Freude des Volkes über Gott, als auch die Freude Gottes über sein Volk. Eine himmlische Beschreibung vollendeter Freude. Der Mensch, das Volk, das sich völlig an Gott freuen kann. Und Gott, der jauchzt in Liebe über sein Volk. Und dann finden wir am Ende noch Vers 18 bis 20, die Sammlung der Trauernden. Da gibt es welche, von denen heißt es, die fern von der Festversammlung Trauernden sammle ich. Und plötzlich die, welche fern waren, sie dürfen hinzunahen. Und Gott verspricht, er wird das Hinkende und das Vertriebene wieder zusammenbringen. Auch hier dieses Hirtenbild, diese verstreuten Schafe, die irgendwo vertrieben waren, die hinken, die nicht in eigener Kraft zurückfinden. Er wird sie suchen und retten und hinzubringen. Ein besonders hoffnungsvolles und schönes Ende eines insgesamt sehr, sehr düsteren und sehr bedrohlichen Buches, Zephania. Nun, in jeder dieser Bibelkunde-Module, in jeder Lehrstunde über ein Buch, fragen wir uns, was lernen wir in diesem Buch über das Wesen Gottes? Es geht uns nicht nur um Information, sondern hier in diesem Buch offenbart sich der lebendige Gott. Und jedes Buch hat einen besonderen Nutzen und zeigt etwas mehr auf über Gott, über sein Wesen, über sein Handeln. Etwas, was für uns ganz praktisch und notwendig ist. Nun, eine Sache, die wir hier über Gott lernen, was eine Aussage in mehreren Propheten ist, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. In Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, es bleibt nicht aus. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Gott ist gerecht. Und wenn er Gericht androht, dann müssen wir verstehen, das ist Gerechtigkeit. Wie oft haben wir schon gehört, oh, wenn das wahr ist, das ist aber unfair. Das ist doch ungerecht. Wenn Gott uns richtet, wenn wir doch gar nicht anders können als sündigen. Nun, das Zeugnis der Schrift ist eindeutig, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und er stellt seine Gerechtigkeit und sein Recht ans Licht. Das ist nicht verborgen. Es ist für uns alle zugänglich. Wir können das lesen. Und ja, er zählt die Sünden auf. Er lässt uns nicht im Unklaren und sagt, ja, komm, am Ende, da werde ich schon was finden, was ich euch vorwerfen kann. Er zählt es auf, wieder und wieder, im Alten Testament und im Neuen Testament, hier in Zephania. Er zählt die Sünden auf, die Gericht verdienen, die den Tod verdienen. Hier heißt es, dass er mit Licht durchleuchten wird. In Kapitel 1, Vers 12, in jener Zeit wird es geschehen, dass ich Jerusalem mit Leuchten durchsuche. Gott nimmt es sehr genau. Er geht wie mit einer Lampe durch die einzelnen Gassen unseres Lebens und er weiß genau, was er beurteilt. Er kennt jede dunkle Ecke. Er stellt sein Recht ins Licht und nichts bleibt vor ihm verborgen. Gott ist gerecht. Und wer das erkennt, der merkt, Kapitel 1, Vers 7, seid still vor dem Herrn, Herrn. Seid still vor dem Herrn. Es gibt so eine nette Anekdote von dem Pfarrer Wilhelm Busch. Er traf in Essen einen Mann, der stand auf einer Seifenkiste und er war gegen den christlichen Glauben und er rief immer, hinweg mit diesem Gott, hinweg mit diesem Gott. Wenn es tatsächlich einen Gott gibt und er mich richten wird, dann werde ich auftreten und sagen, aber du hast dies nicht gemacht und du hast das nicht gemacht, hinweg mit dir. Und Pastor Wilhelm Busch, er war noch jung und beobachtete diesen Mann und er trat mit auf diese Kiste und sagt, ja, richtig, hinweg mit diesem Gott. Und er war gekleidet als ein Pfarrer mit diesem Kragen, alle konnten sehen. Und er war selber ganz erstaunt, Sie sind doch Pfarrer, wie können Sie denn sowas sagen? Und er sagte, so ein Gott, wie du ihn nennst, gibt es nicht. Hinweg mit diesem Gott. Der Gott, vor dem du einstehen wirst, vor dem wirst du schweigen. Seid still vor dem Herrn, Herrn. Gott ist gerecht. Und keiner von uns wird wagen, gegen ihn aufzutreten, wenn er uns durchleuchten wird mit seinem Licht. Und Gott wird ein Schlachtopfer bereiten, wie es hier heißt in Kapitel 1, Vers 8. Und das erfüllt sich in der Offenbarung, Kapitel 19, ab Vers 17. Da sieht Johannes, der Apostel, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die noch oben im Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven, sowohl von Kleinen als auch von Großen. Gott wird seine Gerechtigkeit erfüllen. Und im Buch der Offenbarung sehen wir so manche Bilder davon, wie Gott bestätigt, was er hier auch durch Zephania schon prophezeit hat. Gott wird nicht nur in der Zeit der Babylonier, sondern auch am Ende der Zeit ein großes Schlachtfest bereiten. Ja, auf Sünde steht die Todesstrafe. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott ist nicht bestechlich. Es gibt so viele Leute in diesem Leben, die können sich aus allen Gerichtsverhandlungen herauswinden, nur weil sie genug Macht und Einfluss haben, weil sie genug Geld haben. In Kapitel 1, Vers 18 heißt es, auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht retten können am Tag des Grimmes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn Vernichtung, ja Entsetzen wird er wirken bei allen Bewohnern des Landes. Es gibt ein Gericht, da wird alles Silber und alles Gold keinen Einfluss haben. Da wird sich niemand herauswinden können. Gott ist nicht bestechlich, Gott ist gerecht. Zephania, er verkündet es deutlich. Und was wir auch über das Wesen Gottes kennenlernen, Gott ist ein Bundesgott. Gott ist der Gott des Bundes. Das Wort Bund kommt hier in Zephania nicht vor. Aber wer ein bisschen vertraut ist mit den Verheißungen des Bundes, mit dem Fluch bei Übertretung des Bundes, mit diesen Formulierungen, die gerade im Bezug auf einen Bundesschluss in der Bibel vorkommt, der wird erkennen, Gott spricht hier auch durch Zephania in Worten, in denen er sich darstellt als der Bundesgott. Zum Beispiel heißt es hier in Kapitel 1, Vers 13, ihr Vermögen wird der Plünderung verfallen und ihre Häuser der Verödung. Sie werden Häuser bauen und sie nicht bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und deren Wein nicht trinken. Das ist, was Gott dem Volk Israel gesagt hat, wenn ihr meinen Bund nicht haltet, wird genau das passieren. Ihr werdet Häuser bauen und andere werden darin wohnen. Ihr werdet Weinberge pflanzen, ein Zeichen dieses Segens. Jeder hat seinen eigenen Weinberg, jeder sitzt unter seinem eigenen Feigenbaum. Ihr werdet Weinberge pflanzen, aber ihr werdet den Wein davon nicht genießen. dass der Fluch des Bundesbruchs eine Umkehrung des Segens. Und genau hier macht Gott deutlich, dass dieses Gericht, was ich über euch bringen werde, ihr habt es verdient, weil ihr den Bund gebrochen habt. Gott ist ein Bundesgott. Und auch Kapitel 1, Vers 15 und 16, diese Beschreibungen von dieser Bitterkeit des Tages. Ich lese mal Vers 15. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag der Verwüstens und des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Horns und des Kampfgeschreis gegen die befestigten Städte. Diese Aufzählung, diese Bilder, ein Horn, das aufbläst, Wolkendunkel, Finsternis, Schrecken. Woran erinnert uns das? An welchen Bundesschluss erinnert uns das? Simon, Sinai. Der ganze Berg bebte und es war dunkel und Wolken zogen auf und es war ein Hörnerschall. Oh, es sollte nämlich deutlich werden, dieser Gott, mit dem wir einen Bund eingehen, er ist ein mächtiger Gott und er wird Bundesbruch strafen. All diese Zeichen, es sollte zur Ehrfurcht rufen, diesen Bund mit Gott nicht gering zu achten. Aber dann sehen wir auch, Gott, der Gott des Bundes, er ist verlässlich. Gott errichtet einen Bund mit den Menschen ein und zeigt darin seine Treue, seine Verbundenheit. Und hier gilt es nicht nur für das Gericht, es gilt auch für die Gnade. In Kapitel 3, Vers 8 ist es bemerkenswert. Hier heißt es, darum wartet auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Zu den Geringen des Volkes, zu den Demütigen, zu denen, die selber leiden unter der Ungerechtigkeit und unter der Sünde, gibt Gott dieses Wort, wartet auf mich. Ich werde kommen. Wartet auf mich. Und diese Hoffnung wird nicht zu Schanden. Im letzten Kapitel, im letzten Vers, da heißt es, in jener Zeit werde ich euch herbeiholen und zu jener Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis oder Ruhm machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen. In 5. Mose 26, das ist hier am Ende von 5. Mose, wo ja auch Segen und Fluch dargestellt wird. Hier gehört es zu den Segensverheißungen, 5. Mose 26 ab Vers 18. Und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du ihm zum Volk seines Eigentums sein willst, wie er zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote bewahren willst und dass er dich als Höchste über alle Nationen stellen will, die er gemacht hat. Jetzt hört einmal zu. Zum Lobpreis und zum Namen und zum Schmuck. Und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein willst, wie er geredet hat. Hier am Ende von Zephania gibt es auch diese Segensverheißung des Bundes. Obwohl so viel Gericht notwendig ist, so viel Ungerechtigkeit und so viel Bundesbruch, und Gott wird das Gericht, diesen Fluch des Bundes kommen lassen, findet er dennoch einen Raum, auch den Segen des Bundes zu schenken. Sich ein Volk des Eigentums zu sammeln, ein heiliges Volk, das ein Name und ein Ruhm sein soll in dieser Welt. Gott ist ein Bundesgott. Und wir finden, Gott ist ein Gott aller Völker. Ich habe schon genannt, gerade am Anfang heißt es in Vers 3, oder ich lese mal ab Vers 2, wegraffen, ja, wegraffen werde ich alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Wegraffen werde ich Menschen und Vieh, wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen samt den Gottlosen. Ausrotten werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Hier ist eine Schöpfungsumkehrung. Wir sind gerade durch die Schöpfungsgeschichte gegangen in den Morgengottesdiensten und all diese Bilder sind uns gut bekannt. Tag für Tag hat Gott hinzugefügt und die wüst und öde Erde gefüllt und schließlich auch den Menschen. Und jetzt geschieht das Gegenteil. Er kehrt die Schöpfung um. Und zwar von der Fläche des Erdbodens. Und hier Erdboden, weiß noch jemand, was das hebräische Wort für Erdboden ist? Adama. Wovon der Name Adam kommt. Mensch. Nicht Israel allein wird hier von dem Erdboden vertilgt, nein, die Menschen. Adam wird von der Adama vertilgt. Die Schöpfung wird umgekehrt. Gott wird richten und vernichten und wegraffen alle Menschen auf der Fläche des Erdbodens. Nun, wir haben im Neuen Testament einige Hinweise, wie das auch weiter beschrieben wird, wie alles in Brand zergeht und dergleichen. Gott verkündet ein Gericht über alle Völker hier. Über alle Völker. Warum? Weil Gott der Gott aller Völker ist. Weil Gott der Schöpfer und der Richter aller Menschen ist. Schon in 1. Mose, wir haben es gerade vor ein paar Wochen gehabt, geht Gott einen Bund ein. Nicht erst mit Abraham, nein, angefangen beim Adam, als Repräsentant der Menschheit. Und Gott ist der Gott aller Menschen. Und darum auch der Richter aller Menschen. Es gibt diesen Bund der Werke und Gott wird durchleuchten alle Werke der Menschen und er wird richten anhand seines Bundes nach den Werken, die die Menschen getan haben. Aber wir finden hier auch, dass Gott der Gott aller Völker ist im Bund der Gnade. Was war dieser wunderbare Inhalt der Segensverheißung an Abraham? Ich werde dich zum Segen setzen für alle Nationen. Eine Gnade, die in diesem Gnadenbund verheißen war, dass alle Völker, ja, aus allen Stämmen und Nationen und Sprachen Menschen gesegnet werden sollen durch die Nachkommenschaft Abrahams. Und so finden wir hier in Kapitel 3, wie sich das erfüllt. Dann aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Hier findet wieder zusammen, was beim Turmbau zu Babel auch in der Sprache auseinanderging. Sie alle sprachen unterschiedliche Sprachen. Hier wird es zusammengefügt, sie werden alle reine Lippen bekommen, um dem Herrn einmütig zu dienen, um ihn einmütig zu preisen. Ja, dieser Bund der Gnade, er zeigt sich auch über alle Völker. Gott ist der Gott aller Menschen. Und alle, die errettet werden, und wir heute sind eine kleine Auswahl davon, wir dürfen wissen, Gott ist unser Gott, weil er unser Schöpfer ist. Und er hat einen Bund der Gnade aufgerichtet, sodass wir nicht ohne Hoffnung sind. Nun, die weitere Frage, die wir uns stellen, auch gerade bei diesen alttestamentlichen Büchern: Gibt es eine Verheißung auf den Messias? Sagt uns dieses Buch irgendetwas über Christus? Nun, ich erinnere mich nochmal an das Zitat von Martin Luther. Wiewohl er, also Zephania, ein kleiner Prophet ist, so redet er doch mehr von Christo, denn viele andere große Propheten. Nun, vielleicht denkt ihr, hat er aber geschickt ausgelassen. Ich habe nichts gehört von Christus. Nun, was meint Luther? Was meint Luther, wenn er hier von Christus spricht? Luther sah in Zephania jemanden, der wie er selbst die göttliche Botschaft verkündete, obwohl viele der Obersten sie nicht angenommen haben. Gerade so wie zur Zeit Zephanias. Und Zephania, er weist hemmungslos alle menschliche Gerechtigkeit und selbsterdachte Religion zurück. Er macht alle Hoffnung der Menschen auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigene Leistung völlig zunichte. Aber er ruft sie auf zu Buße. Er ruft sie auf, Gott zu suchen. Und damit stimmt laut Luther Zephania mit all den Schriften überein im Kampf gegen die Mächtigen und die Weisen dieser Welt, die in ihren eigenen Augen gerecht und heilig sind. Aber es ist ein Trost für alle Demütigen und Bedrängten, für all diejenigen, die ihre Sünde erkennen. Die wissen, wir haben keinen Ruhm und keinen Reichtum und keine Leistung in uns selbst. Wir können allein auf Christus vertrauen. Und das ist das Evangelium. Und deswegen fand Martin Luther, dass Zephania über Christus und sein Reich spricht, weil es alle Selbstgerechtigkeit zunichte macht und nur ein Trost spricht an die Demütigen und die Geringen, an den Überrest des Volkes. Wir sehen aber auch ein paar Dinge, die wir noch weiter herausstellen können. Einmal die Ämter. In Zephania 3, Vers 15 heißt es, der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt, der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte, du wirst kein Unglück mehr sehen. Und dann Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Wir wissen, Christus ist unser König und unser Retter. Er ist es, dem alles Gericht übergeben ist. Und er ist es, der mächtige Held, der Gottheld, der allein retten kann. Also auch diese Ämter, wir wissen, sie erfüllen sich in Christus. Und dann heißt es auch, dass der Herr in deiner Mitte ist. Hier sowohl kommt häufiger vor, in deiner Mitte. Nun, Christus ist Immanuel, Gott mit uns. Christus ist Gott, der leibhaftig Mensch geworden ist und er wohnte unter uns, sagt Johannes. Er zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Christus ist Gott in unserer Mitte. Und das war die Bundesverheißung schlechthin. Gemeinschaft mit Gott. Gott wird dein Gott sein. Gott wird in deiner Mitte sein. Du wirst dein Volk sein. Auch etwas, was sich dann in der Offenbarung so wunderbar erfüllt. Wie Gott in der Mitte seines Volkes wohnt. Und hier sehen wir aber, Gott ist gegenwärtig. Und im Neuen Testament finden wir, das erfüllt sich in Christus. Dass der Herr Gott selbst in die Mitte tritt. Es wird auch so schön beschrieben in Johannes 20, Tag der Auferstehung, an diesem ersten Sonntag, wo die Jünger unter verschlossenen Türen zusammenkauerten in Angst. Und es heißt, und er trat in ihre Mitte und sagte, Friede euch! Christus ist Gott in der Mitte. Gott in unserer Mitte. Und darum ist der Tag des Herrn für Christen ein Tag der Freude, ein Tag der Hoffnung. Im Neuen Testament ist der Tag des Herrn ein Tag der Erwartung, der hoffnungsvollen Erwartung, wo er kommen wird, der schon in unserer Mitte wandelt, um die Seinen in die Herrlichkeit zu führen. Und ja, gerade die letzten Verse, sie sprechen von der Sammlung Christi, von diesem Auftrag Christi zu sammeln, die Gemeinde zusammenzubringen. Ich lese nochmal Verse 18, Kapitel 3, Vers 18. Die fern von der Festversammlung Trauernden sammle ich. Sie sind ja von dir. Um meinetwillen tragen sie Schmach. Siehe, zu jener Zeit werde ich an denen handeln, die dich unterdrücken. Ich werde das Hinkende retten und das Vertriebene werde ich zusammenbringen. Ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. In jener Zeit werde ich euch herbeiholen und zu jener Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Da gibt es Trauernde, die stehen ein Stück weit außen vor. Und Gott sagt, ich werde euch sammeln. Und dann trat Gott in die Mitte, in Jesus Christus. Und was sagt er? Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Die fern sind von der Festversammlung. Was sagt Paulus in Epheser 2, Vers 12? Zu jener Zeit, da wart ihr ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Oh, hier findet die Sammlung der Gemeinde statt, die fern waren von der Festversammlung, von all den Privilegien des Gottesvolkes. Sie sind durch Christus nahe herzugekommen und sie müssen nicht mehr trauern. Und wir sehen hier dieses Bild von dem Hirten, das Hinkende und das Vertriebene, das wird er sammeln. Es begegnet uns häufiger in der Schrift, in Hesekiel 34 und an anderen Stellen, wo Gott sagt, hier gibt es böse Hirten und die missbrauchen das, die Tiere, die Schafe. Aber Gott selbst wird kommen, um das Hinkende und das Vertriebene wieder zu sammeln. Und es erfüllt sich. Christus, der da auftritt in Johannes 10 und sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Er ist es, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Mitleid hatte mit denen, von denen er sah, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Und er weiß auch, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Diese Sammlung, sie erfüllt sich in Christus. Diese Sammlung der Völker zu einer Gemeinde, zu der Braut Christi, zu dem Leib Christi, wo sie Anteil haben. Und dann, ihr kennt auch das Gleichnis von dem Festmahl. Nicht nur ein Festmahl des Gerichts, diese Schlachtopfer, sondern wenn Jesus von dem Reich Christi spricht, dann vergleicht er es häufig mit einem Festmahl. Und das sind solche geladen, die haben alle möglichen Ausreden. Aber er will, dass sein Haus voll wird und dann heißt es in Lukas 14, Vers 21, und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn, da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Lahmen hier herein. Nun, das ist das beste Bild für Gemeinde, oder? Es ist die Sammlung derer, die blind und lahm, ja, die Krüppel waren, das Hinkende und das Verstreute. Und Christus führt es zusammen und macht sein Haus voll von Jubel. Und er macht diese, die in eigener Kraft nichts vollbrachten, er macht sie zum Namen und zum Ruhm. Wir dürfen unseren Herrn preisen. Und deswegen, ja, Zephania, der Herr hat verborgen. Wir haben schon gehört, hier gibt es diese Verheißung. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Und das findet statt in Christus. In Christus erfüllt sich Zephania. Der Herr hat verborgen. Alle, die in Christus sind, alle, die in Christus glauben, die in ihm sind und mit ihm verbunden sind, die werden verborgen und geborgen vor dem kommenden Gericht. Ja, jeder, der an Christus glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist hinübergegangen vom Tod zum Leben. Und wir müssen uns nicht mehr fürchten vor dem Zorn, der da kommen wird, ein gerechter Zorn, sondern wir sind verborgen in Christus, mit ihm geborgen, in seiner Gerechtigkeit. Sein Blut und seine Gerechtigkeit ist unser schönstes Sonntagskleid, haben wir heute Morgen gesungen. In ihm sind wir geborgen, vor dem Strafgericht Gottes. Amen.